und herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich heute auf ein neues Gespräch. Uwe Pettenberg, ich bin sehr froh, dass du zugesagt hast. Ich habe eben schon gesagt, ich habe dich auf einem Kongress kennengelernt oder vielmehr dich da gesehen und habe gedacht, wow, das hat mich so angesprochen, was du da geteilt hast. Und die Menschen, die mich berühren, die lade ich immer besonders gern zu meinem Kongress ein. Also ich freue mich, dass du heute dabei bist. Du hast eine Praxis für Psychotherapie. Du machst Lebenstraining, Life-Coaching und Mentoring. Und ich finde natürlich Lebenstraining mega spannend, weil ich muss dir sagen, ich habe sehr, sehr lange das Leben nicht verstanden oder wie man dieses Leben lebt. Und ja, es würde mich natürlich interessieren und unsere Zuschauer, Zuhörer bestimmt auch. Ja, wie war denn so das Training deines Lebens? Herzlich willkommen.
Danke, Doris. Ganz lieben Dank für die Einladung. Habe mich sehr darüber gefreut. Und es geht ja um was ganz Wichtiges im Leben in deinem Kongress, nämlich um Energie und Schwingung. Und das wissen wir ja, das können wir ja alle gemeinsam und jeder für sich gut beeinflussen. Ja, wie war mein Lebensweg? Letztendlich versucht man ja, ich glaube, jeder von uns ja sein Leben so einigermaßen in den Griff zu bekommen. Also sein Drehbuch, wir haben gerade darüber gesprochen. Ich befasse mich ja mit Drehbuchcoaching, also mit dem eigenen Drehbuchcoaching in den Griff zu bekommen. Und das hat natürlich bei mir begonnen. Ich bin Scheidungskind ursprünglicherweise. Da mit 3 Jahren haben sich meine Eltern getrennt. Und was passiert da? Das wird jedes Scheidungskind bestätigen können. Als kleines Kind hat man dann Angst vor dem Verlust der weiteren Person. Das heißt, wenn man die Mutter nicht verlieren möchte, dann dient man ihr möglicherweise an. Und dann ist man ein ganz braver Junge und dann wird man für Leistung belohnt. Also wenn man den Papierkorb oder Mülleimer rausträgt, sagt die Mama vielleicht, oh, da bist du aber besonders lieb. Und dann versteht man, dass Leistung scheinbar Liebe sein muss. Das erste große Missverständnis. Und da wir mit sehr wenig Geld auskommen mussten, war dann für mich ganz wichtig, sehr früh Geld zu verdienen, letztendlich in die Power zu kommen und war dann auch ganz früh selbstständig mit der Werbeagentur und habe geleistet, geleistet, geleistet. Unglaublich erfolgreich. Ich habe aus einer kleinen Klitsche sozusagen, habe ich ein großes Unternehmen gemacht mit Preisen in New York und London, Kreativpreisen. Und irgendwann im 40. Lebensjahr kam ich dann zum Coaching und zur Therapie. Und dann hat mein Therapeut mal gesagt, mein lieber Uwe, wenn du so weitermachst, dann wirst du ein sehr reicher, ganz armer Mann werden. Und das ist so ein Satz, der sich, also das war wie so ein Einschlag. Und dann hätte ich mit dem fast diskutieren wollen. Also, ja, was soll ich denn machen in meinem Leben? Läuft doch gut, aber ich habe halt keine Beziehung, keine gut gehende. Da hat er, genau das brauchst du. Du brauchst Familie. Das ist dein Schatten, das hast du nicht. Ja. Du bist allein unterwegs und so geht es nicht weiter. Und dann habe ich mein Leben mit verschiedenen Ausbildungen bestückt. Im Kern waren es viele systemische Ausbildungen. Habe dann zum 40. Lebensjahr pünktlich in der Lebensmitte ungefähr die Werbeagentur verkauft. Klingt jetzt opulenter, als es ist. So viel Geld bekommt man dafür nicht, wird man nicht schwer reich. Und dann habe ich mich auf die Seite des Coachings, der Therapie gewandt. Und das mache ich seit 25 Jahren. Und wenn man dann bewusst sein Lebensdrehbuch verändert, dann kommen natürlich auch viele glückliche Zufälle ins Leben. Ich habe dann im zweiten Seminar meine Frau Nina kennengelernt, was man ja als Therapeut nicht machen soll. Man soll sich nicht in Klientinnen verlieben. Ja, ich habe dann Ausnahmesituationen für mich bestimmt und habe sie nach dem Coaching, das waren immer 4 Tage Seminare, gefragt, ob sie ihr Thema soweit bearbeitet hat und ob wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen können. Ja, und dann, da ist eine große Liebe daraus entstanden. Wir sind seit jetzt ja fast 25 Jahren zusammen, seit 22 Jahren verheiratet, 2 große, gesunde Kinder. Und ja, tatsächlich lebe ich jetzt heute so, wie ich immer leben wollte. Also im Wohlstand, da geht es jetzt gar nicht so um die Knete, sondern es geht, wie ich mich wirklich im Leben tagtäglich wohlfühle, dass ich wohlstehe im Leben. Dass ich früh morgens aufstehe und sage, wow, ich freue mich auf den Tag, auf alles das, was kommt. So, und warum erzähle ich das? Weil es möglich ist. Also ich bin jetzt nicht besonders intelligent oder bauernschlau, sondern wenn man bewusst das Leben anpackt, wenn man sich über sich selber Gedanken macht und ganz wichtig, wenn man sich selber ernst nimmt. Die meisten Menschen nehmen sich gar nicht ernst. Die fügen sich ein bei anderen Menschen, die passen sich an in Harmonie oder sie flüchten oder sie kämpfen, aber sie nehmen sich selber gar nicht ernst. Und wenn man beginnt, sich selber wirklich ernst zu nehmen und mit sich nicht das machen lässt, was mit anderen gemacht wird, dann kann man sein Lebensdrehbuch verändern. Und dafür stehe ich. Für Lebensdrehbuchveränderung.
Ja, und das wünschen sich ja ganz viele. Weißt du, ich höre das so, Ich finde das immer so gespannt, weißt du, wenn man so Gespräche mitbekommt, man geht irgendwo einkaufen oder irgendwas und dann geht man vorbei und man huscht. Also ich fange da immer was auf quasi. Und das ist so sehr oft, ja, das kann ich ja nicht ändern, das muss ich aushalten, das ist halt so. Und dann habe ich, also ich fange dann immer so an, drüber nachzudenken. Und das ist schon erstaunlich, wie viel man in seinem Leben so aushalten kann. Ne? Dann halte ich den falschen Partner, die falsche Partnerin vielleicht aus, dann halte ich den falschen Job aus, dann halte ich weiß nicht was alles aus, akzeptiere das so für mich, ja, das ist halt so. Und irgendwann, vielleicht so in meiner letzten Lebensphase, dann ändere ich das. Und das finde ich so, ja, das ist eigentlich so traurig, weil das ist ja nicht das, was das Leben im Endeffekt für uns noch alles so zeigt, sondern das ist dann eine Episode und die akzeptiere ich quasi. Und die nehme ich hin. Und das ganze andere, das lerne ich ja gar nicht kennen. Das, weißt du, so stelle ich mir das bei deinem Drehbuch vor, ne? Dass ich da quasi so bei einer Geschichte bleibe. Aber vielleicht sind da noch ganz viele andere Möglichkeiten. Erzähl mal ein bisschen dazu. Das macht mich spannend jetzt.
Also Drehbuchcoaching, das ist, ich bin ja Hypnosetherapeut und systemischer Therapeut, und das beginnt mit einer langen, tiefen Visualisierung zurück durchs Leben. Und da machen wir genau das, Doris, was du gerade beschrieben hast. Da werden so die Highlights, die Leuchttürme im Leben angesteuert. Da unterstütze ich die Menschen, dass natürlich die Dinge angesteuert werden, die nicht so gut gelaufen sind. Da wollen wir ja dran arbeiten. Und welche Glaubenssätze daraus entstanden sind. Das ist das Drama der Geschichte, wie du schon sagst. Ich habe ja viel mit Finanzleuten auch zu tun, und das sage ich in meinen Vorträgen immer: Wir erben nicht nur Geld, sondern wir erben auch die Auffassungen der Eltern, die Glaubenssätze der Eltern. Und die inhalieren wir für uns in der Kindheit. Und wenn wir die identifizieren, also zum einen die Situation, was ist passiert, ganz schnell ist die erlebt, und was ist mein Glaube darüber? Und das wird dann notiert, letztendlich wird dann durchgegangen, geht zurück tatsächlich diese Reise bis in den Mutterleib, vielleicht sogar zurück bis zur Seele, je nachdem, wie weit wir da kommen. Und dann wird das Lebensdrehbuch anschließend umgeschrieben. Und das ist dann teilweise in dieser Arbeit, ist es wirklich so, dass Menschen dann sagen, das ist ja, wie du sagst, es ist ja unfassbar. Ich habe gar nicht geglaubt, dass ich es auch anders formulieren könnte. Das kann ja auch ganz anders sein. Ich kann ja daraus etwas Gutes machen. Ich kann ja aus dem Schlimmen auch Gold machen. Und das macht unheimlich viel aus. Und dann gibt es eben Übungen dazu, die dann danach auch vollzogen werden müssen. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr effizient. Und spannend ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Man kann diese Reise eigentlich nur einmal machen, weil man kommt immer wieder auf die gleichen Punkte. Also, oder würde auf die gleichen Punkte kommen. Und dann verändert sich wirklich das Leben, wenn ich das Leben einfach anders betrachte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es eben, wie gesagt, Techniken, die man dann auch im Laufe der Zeit danach anwenden muss. Es gehört ein bisschen Disziplin dazu, dass ich jeden Tag 15 Minuten investiere. Und dann ändert sich tatsächlich mein Leben. Und da geht genau das, tritt ein in Wirklichkeit, weil ich mir plötzlich mehr zutraue und nicht sage, ach, das kann ich ja nicht ändern, sondern mir fällt dann auf, ach, schau mal, das habe ich geändert. Wenn ich das geändert habe, dann könnte das doch auch funktionieren. Was muss ich denn da machen? Und dann geht es tatsächlich. Also, das klingt jetzt so wie Märchen, so märchenhaft, aber ist es tatsächlich so? Weil die Seele muss lernen, muss fühlen lernen, darf fühlen lernen, dass Veränderung möglich ist. Und je häufiger sie das spürt, desto einfacher wird's Leben. Die Pippi Langstrumpf hat es ja schon so schön mal gesagt: Ich habe etwas noch nie so gemacht, also muss es ja erfolgreich werden. Ja? Und das ist genau das Prinzip. Wenn ich es endlich mal anders mache, dann kann ich ja nur staunen, und ich kann ja nur was Neues erleben. Ja? Und vor was haben wir Angst? Warum ändern wir nichts? Die Supermarktsituation, die du gerade angesprochen hast. Naja, weil der Mensch so, oder weil wir alle so erzogen worden sind, dass es ja eine Befürchtung gibt, es könnte ja noch schlimmer werden. Also mein Partner, der jetzt bei mir ist, ob männlich oder weiblich, da könnte ich ja noch einen Schlimmeren erwischen. Und der hat vielleicht, den ich jetzt gerade habe, vielleicht zumindest Geld. Ja? Oder der kann gut kochen oder irgendwas. Ich erzähle mir das ja selber, die Geschichten. Und in der Regel, mache das seit 25 Jahren, habe über 10.000 Teilnehmer. Und ich kann heute wirklich sagen, dass die meisten Menschen, so fair muss man sein, nicht immer gleich nach der Arbeit den großen Aha-Moment haben. Wir überschätzen immer das, was wir morgen tun können, und unterschätzen das, was in ein, zwei Jahren geht. Aber wenn ich Teilnehmer nach einem halben Jahr oder einem Jahr spreche, sagen die: Wahnsinn, Mir geht es ja viel besser. Ich dachte, ich kann mich gar nicht trennen, aber jetzt ist ja so viel neu. Ja, oder ich dachte, ich kann jetzt nie diesen Beruf wechseln und plötzlich mache ich was ganz anderes. Oder es ist viel schöner, ich bin viel erfüllter. Also passieren wirklich wahre Wunder. Ja. Und das ist so wichtig, an diese Wunder auch zu glauben. Ach, da habe ich einen schönen Satz. Ich liebe Zitate. Der Wayne Dyer hat mal gesagt, Gott habe ihn selig. Der Himmel auf Erden ist kein Ort. Der Himmel auf Erden ist deine Entscheidung. Und das ist, darum geht's. Es geht um die Entscheidung. Für was entscheide ich mich? Ich stoppe jetzt mal. Ich kann immer, du weißt, ich merke es, ich kann da ist immer los, wenn ich mal loslege.
Ja, und ich finde das mega, mega spannend. Weißt du, es klingt total einfach. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Aber es ist ja sowas. Also wir sind ja alle schon was länger auf dem Weg, die hier so über Sachen sprechen. Und die, die uns zuhören, sind jetzt auch schon länger auf dem Weg. Und wenn man sich dann selber mal so ein bisschen reflektiert, weißt du, ich denke auch immer, was habe ich mir früher so für Glaubenssätze gesagt? Das waren ja oft gar nicht meine. Und ich habe die wiederholt. Und ich habe die, je öfter ich die wiederholt habe, dann habe ich die ja auch geglaubt. So, und warum soll ich nicht auch was glauben, was ich dann daran verändere? Das kann ja genauso. Na, und das mache ich dann noch so, wie ich das gerne hätte, weil das andere war ja gar nicht so, wie ich das gerne hätte, sondern jemand anders wollte das oder hat das so gesehen. Und das kennen wir ja alle. Ne? Das ist. Das hat aber so eine Power, was das, wie fest das dann sitzt, wenn man sich mal fragt, wo kommt das denn her? Und du machst ja auch Aufstellungsarbeit, ne? Ich habe mal Ahnenaufstellung gemacht, wo ich dann gemerkt habe, dass ein paar Glaubenssätze von mir, die waren gar nicht von mir. Also die kamen wirklich von meinen Ahnen, die das immer so weitergegeben haben. Die konnten das nicht auflösen, die haben das weitergegeben und ich hatte dann die Ehre, dass ich das auflösen durfte. Aber ich habe es erstmal mitgeschleppt und habe immer gedacht, wo kommt das her? Ich weiß, dass das nicht von mir ist. Und das finde ich so, so spannend, ne? Was wir da alles so mit uns tragen. Wir können es aber auch entscheiden, das nicht mehr weiterzutragen.
Genau, ja. Aber es fällt natürlich, du hast vollkommen recht, Doris, in erster Linie schwer, weil es ist ja sozusagen aus der Chronik und damit ist es chronisch, also wie eine Krankheit eigentlich. Das heißt, ich nehme in einer Kultur der Familie erstmal alles an. Das ist, da muss man fair sein zu uns selbst. Das ist Treue, Loyalität und Liebe. Ich übernehme es einfach. Es wird ja schon richtig sein. Und wenn die Familie Schmerz hat oder wenn das Weibliche nicht gesehen wird, wenn Frauen immer nur dienen und die Männer das sagen, aber ich mache es jetzt mal ein bisschen bunter, dann wird das ja wohl so richtig sein. Und jetzt muss er fairerweise sein, wenn jemand das durchbricht, dann ist das Durchbrechen das eine, aber das Durchhalten das andere. Weil das Verrückte ist ja, das merkt man auch immer wieder bei der Familienaufstellung, dass ja andere das gewohnt sind, dass wir ja so sind, auch wenn wir ganz schön verschoben sind. Ja, ich sage immer, wir sind nicht verrückt, sondern so verrückt. Und wenn ich jetzt nach Hause komme und sage, wow, das Leben ist schön, das Leben ist ein Ponyhof, ich habe es heute für mich entschieden und ab jetzt wird alles leicht, dann sagen alle anderen, nee, also ich glaube, du täuschst dich da und wir möchten jetzt auch nicht, dass du so viel veränderst. Also das heißt, ich muss schon auch Durchsetzungskraft haben und sagen, okay, ich bin jetzt mal ganz tapfer. Ich schätze mich mal, ich halte mich mal für ganz wertvoll, Augen zu und durch. Und das muss ich jetzt mal 2, 3, 4 Monate durchhalten. Auch wenn ich mich damit zumute, für weibliche Wesen ganz wichtig, ich zeige mich und mute mich zu, hässliches Wort, aber ist wichtig, und trete mal den anderen auf die Füße. Ja, das heißt, ich werde unbequem. Und da gibt es Diskussionen und dann wollen das die anderen nicht. Wenn ich dieses Nadelöhr schaffe, dann ist der Weg bereit für Neues, für ganz viel Neues. Aber das ist oft das Thema aus der Familienchronik heraus, dass es so bewährt ist, dass so etwas so oder so eben ist. Ja, und ich, wie gesagt, ich spreche da gern über Geld, nicht weil das Geld jetzt so wichtig ist, es ist ja ganz schön zu haben, aber Geld ist nicht alles, aber Geld ist gleichzeitig ein großes Schattenthema. Und da habe ich die größten Erfolge, weil da in diesem Schattenthema Geld, da werden die Glaubenssätze, also du hast noch nicht gefragt, da schießen die raus. Also Geld ist schmutzig und nur die Reichen haben das Geld und die Bonzen sind so böse und die Verbrecher. Und wenn man heute so in die Welt guckt, dann könnte man das ja auch glauben. Ja, aber das ist nicht so. Es gibt auch ganz viele Wohltäter mit Geld. Es gibt ganz viele Menschen, die anderen Menschen was Gutes tun mit Geld. Ja, das gibt es auch alles, aber das sehen wir natürlich nicht. Nächstes Thema, weil wir natürlich im Fokus sind. Wenn wir das Schlechte im Geld sehen, dann wird uns das Schlechte vor Augen geführt und nicht das Gute. Da werden wir ja sagen, das Gute ist ja, nein, das kann ja jetzt nicht sein. Also der macht das ja aus irgendeinem Grund. Also der hilft doch jetzt keinen Obdachlosen, weil er nichts davon hat. Also das kann doch gar nicht sein. Ja? Und da muss ich halt hingucken lernen dann auch. Und von meiner Überzeugung abkommen. Ja, und das ist halt oft schwer, aber es geht, es geht.
Ja, und dafür ist es ja wichtig, dass ich die erstmal erkenne.
Ja.
Ja.
Absolut, ja. Also wie gesagt, ich kann so wiederholen, ich muss mich selber ernst nehmen. Und ich bringe mal ein ganz einfaches, plattes Beispiel. Ich versuche es immer bildlich zu sagen. Wenn jemand zu uns kommt, also ich schaue jetzt beispielsweise gerade ins Handy, ich bin beschäftigt. Und jemand kommt zu uns und sagt: Oh, du, Uwe, mir geht es jetzt gar nicht gut. Dann werde ich ja in der Regel vom Handy wegschauen und ihn betrachten und sagen: Oh, kann ich dir helfen? Wenn wir es bei uns selbst machen, wenn wir feststellen, oh, mir geht es gar nicht gut, dann ignorieren wir uns selbst und schauen ins Handy und lenken uns ab. Wir sind eigentlich unverschämt zu uns selbst. Wir tun uns selbst Dinge an, die wir anderen nie antun würden. Wir sind nicht aufmerksam. Wir verdrängen ganz, ganz viel. Das ist teilweise natürlich und gut, aber wenn ich mich verändern möchte, dann sollte ich mich mal fragen, was glaube ich jetzt da gerade über mich? Und wenn ich dies oder jenes glaube, was befürchte ich dann? Ja, also beispielsweise bleiben wir beim Geld mal. Das ist immer so ein schönes Beispiel. Was glaube ich denn, wenn ich kein Geld habe, bin ich in Unsicherheit? Okay, meine größte Befürchtung darin wäre, ja, ich gehe unter. Ich existiere gar nicht. Das ist ja Todesangst. Und wenn man bei dem Geldbeispiel bleibt, wenn ich in Verbindung mit Geld dann Todesangst habe, dann ist ja jede Brezelkauf, jede Semmel, jedes Brot, das ich kaufe, verbunden mit Todesangst. Wenn plötzlich der Bäcker sagt, es kostet jetzt aber 70 Cent mehr, oh, um Himmels Willen, das macht ja was mit mir. Und das sind die Glaubenssätze, die in uns wirken, die wir aber gar nicht spüren, aber sie wirken. Ach, schon wieder teurer das Brot. Ha, da ist wieder einer, der viel Geld verdient mit mir. Ja, völlig verschoben. Das stimmt gar nicht. Ja.
Ja. Boah, und wie viele davon haben wir? Weißt du, das war jetzt nur ein Beispiel.
Ja.
Und wie viele davon haben wir abgespeichert, die uns gar nicht bewusst sind?
Ja. Ich mache immer so einen schönen Vergleich. Mir sind Bilder immer ganz wichtig. Der Größenvergleich, das Bewusste, mit dem wir beide jetzt auch sprechen und die Seher und Hörer uns wahrnehmen, hat die Größe eines Toastbrotes. Und unser Unbewusstes im Laufe des Lebens hat die Größe eines Fußballfeldes voller Toastbrote. Und dieses Fußballfeld wirkt andauernd. Und jede neue Entscheidung, alles, was neu in mein Leben kommt oder was ich täglich bearbeiten muss, wird automatisch immer mit diesem Fußballfeld abgeglichen. Oh nee, das ist jetzt aber nicht gut. Oh, das ist gefährlich. Ach, das hat noch niemand gemacht. Das kann ich doch nicht sagen. Und das ist eigentlich dramatisch. Wir müssten, ich sage immer, wenn man die Lebensgeschichte von jedem sieht, dann sind wir Lebenskünstler. Denn jeder von uns wächst in einer höchst unterschiedlichen Sozialisierung auf. Wir können ja in Kindheitstagen nichts verändern. Also meine Eltern haben sich mit 3 scheiden lassen, da konnte ich jetzt nicht sagen, übrigens, ganz kurze Frage, können wir mal einen Rechtsanwalt dazu nehmen? Ich bin jetzt nicht dafür, dass meine Eltern sich trennen, wir müssen da mal sprechen. Nee, ich schaue zu, Vater ist weg, da fehlt etwas. Mama ist traurig. Schlecht. Was passiert da gerade? So, und dann sozialisiere ich mich. Dann kommen bestimmte Gedanken auf, Gefühle. Und dann hat jeder von uns, und das ist so wunderbar, einen Überlebensmechanismus. Der eine passt sich an, der andere flüchtet, der andere kämpft und der nächste erstarrt vielleicht. Das sind so 4 Grundmuster. Super Überlebensprinzipien. Und jetzt müssten wir aber alle im Alter von 19, 20, 21 sagen, okay. Jetzt werde ich erwachsen. Ich überprüfe mal mein Betriebssystem, weil bisher hat es super funktioniert, aber jetzt ist die Welt eine andere, denn ich bin jetzt der Bestimmer. Und dann passiert das Unglück. Wir machen es eben nicht anders. Wir bleiben bei diesem Muster und bringen es als allererstes natürlich in eine Beziehung hinein. An der Beziehung gegenüber bemerken wir immer unsere größten Defizite. Und dann kommen Menschen zu uns und sagen dann, ja, also ich bin beziehungsunfähig oder ich habe nur beziehungsunfähige Männer oder wie es jetzt aktuell so schön ist, die toxischen Beziehungen, alles ist immer vergiftet. Das ist nicht wahr. Das ist, so viel ist gar nicht vergiftet. Wir haben leider immer den richtigen Partner, auch wenn er uns nicht schmeckt, auch wenn er uns nicht gut tut. Aber da ist ganz viel Lernen im anderen. Und ich will mich jetzt nicht so weit ausbreiten, aber das Lustige ist ja immer, wenn wir dann jemanden entdecken, der anders ist wie, als wir sind, dann sind wir schockverliebt und sagen, wow, der ist ja ganz anders, das ist so super. Und nach circa 6 bis 9 Monaten denken wir, oh, der ist aber ganz schön anders. Also den hätte ich eigentlich gern wieder so, wie ich bin, weil das, was ich bin, ist ja so richtig erstmal. Dann ist der vielleicht auch so, passt der vielleicht an und dann wird er langweilig. Und dann habe ich keine Lust mehr auf Beziehung. Ja, das ist dramatisch. So. Und wenn das 2, 3 Mal passiert, dann fühle ich mich nicht wie ein Held oder eine Heldin, sondern ich mache es an mir fest. Ja, ich bin ja komisch. Mich mag ja wahrscheinlich keiner. Ich bin beziehungsunfähig. Dann bleibe ich lieber allein. Und dann geht, also können ja viele Facetten, aber wenn wir dann allein bleiben, unser Leben allein organisieren und alles alleine kaufen, ich habe letztens eine Klientin gehabt, die sagt, ich brauche keinen Mann. Ich kann mir mein Haus bauen, ich kann mir meinen tollen Sportwagen kaufen, ich bin erfolgreich, den Männern zeige ich schon, wo der Hammer hängt. Das klingt spannend, aber wie einsam muss diese Dame sein? Grausam. Und Beziehung ist das, was wir brauchen. Jeder von uns sucht Anerkennung, Liebe und Zugehörigkeit. Das sind die drei Grundmotivationen. Anerkennung, Liebe, Zugehörigkeit. Jeder will anerkannt werden, jeder will lieben dürfen und geliebt werden. Und jeder will dazugehören. Und wenn das nicht funktioniert, verbiegen wir uns. Gibt es so ein schönes Zitat, wir kaufen Dinge von einem Geld, das wir nicht haben und Dinge, die wir auch nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir gar nicht kennen. Ja, wir machen lauter Blödsinn. Ja, und da merken wir auch, das, was uns so ist, das nützt uns so gar nichts. Ich will da gar nicht sein, wo ich bin, aber ich habe es halt so gemacht. Und dann muss ich alles aufrollen. Und im Drehbuch sieht man das alles.
Ja, und das sind ja meistens so, ich finde so prägnante Zeiten, so um die 30, 40. Fängt jeder mal so für sich an nachzudenken, na, lebe ich so, wie ich leben möchte? Ist das alles so, wie es mir passt? Und ich fände das ja viel schöner, wenn man schon so mit 18, 19 anfangen würde, das Drehbuch umzuschreiben. Ne? Das könnte schon eine ganze Menge ersparen, so. Berufseinstieg, da hat man noch ganz viel, wo man gar nicht weiß, wo es hingeht, ist noch ein bisschen orientierungslos. Ja, das wäre schön,
Schön.
so als Schulfach.
Ja, jetzt bei unseren Söhnen kann man es ja ausprobieren. Wir haben das Glück, wir haben uns für die Waldorfschule entschieden. Da passiert natürlich, das ist natürlich alles, die ganzen Elemente, Wasser, Feuer, Luft, Erde ist da natürlich glücklicherweise involviert. Also die Waldorfschule geht in diese Richtung, dass Persönlichkeiten ausgeprägt sind. Also jetzt nicht unbedingt Raketenforscher, sondern Persönlichkeiten. Das macht uns sehr viel Spaß. Und jetzt ist unser Ältestes, jetzt wird jetzt 20. Und dann sehe ich schon auch, wir sind beide Therapeuten, meine Frau Nina und ich. Und wir versuchen natürlich das Bestmögliche zu machen, aber trotzdem ist er natürlich in seinem Feld, ja. Und dann muss sich natürlich ein Kind auch immer wieder abkoppeln von den Eltern, ist auch ganz klar, was Eigenes machen. Und dann merke ich aber jetzt gerade mit 20, 21 tatsächlich, jetzt kommt er wieder eher zurück und fragt. Und das ist dann wichtig. Es wäre tatsächlich der Zeitpunkt, wo sich etwas verändert, ja. Und da hat er, das war schön, wir waren letztens beim Vortrag und da ist er gefragt worden, wer denn sein Vorbild ist. Und da war ich ganz stolz, hat er gesagt, mein Vater ist mein Vorbild. Das ist doch wow, respektabel. Da habe ich ganz roten Kopf bekommen, glaube ich. Das fand ich schön, ja. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil ich oft eben auch gefragt werde, ja, bei all dem Drama in der Welt und bei all dem Drama, was ich vielleicht jetzt über mich erfahren habe und was meine Eltern vielleicht falsch gemacht haben, wobei das nicht ganz richtig formuliert ist, die haben ja auch das Bestmögliche gegeben. Was mache ich denn dann alles bei meinen Kindern falsch? Und was soll ich denn, Uwe, machen, dass meine Kinder glücklich sind und gut erzogen sind? Und das sage ich tatsächlich immer, weißt du was? In erster Linie, wenn du dich glücklich machst als Mutter oder Vater, dann bist du ein Vorbild. Und mehr kannst du nicht tun. Wenn du aber unglücklich bist, wenn du etwas tust, was du nicht willst, du hast einen Beruf, der dich quält und jeden Morgen sagst du, boah, ich muss wieder da in diese komische Arbeit oder wenn nur gestritten wird mit deinem Partner, wo bist du dann das Vorbild? Vielleicht ist die Konsequenz in einer Ehe, die nicht mehr funktioniert, das Bessere, sich vielleicht dann zu trennen oder die Kinder zu involvieren und sagen, schau mal, Mama und Papa geht es momentan nicht so gut, wir arbeiten da dran. Das heißt, je klarer und vorbildlicher Eltern sind, desto besser können die Kinder damit umgehen. Es gibt auch einen schönen systemischen Satz. Wenn die Eltern glücklich sind, spielen die Kinder. Wenn die Eltern nicht glücklich sind, gehen Kinder nicht spielen. Die wachen, die passen auf. Und das von ganz klein an.
Naja, ich kenne noch die Sätze, weißt du, ja, wir machen das so, dass die Kinder das nicht mitbekommen, als würde man das nicht spüren. Ja, naja, das ist Denken der Erwachsenen.
Und ich habe auch immer wieder, weil es ist, also mir liegen da Kinder immer sehr am Herzen. Nachdem, weil ich ja selber Scheidungskind bin, möchte ich immer, also mit Erwachsene können entscheiden, wie sie das wollen, die sind für sich verantwortlich, aber wenn Kinder dann im systemischen, ob bei Aufstellungen woanders oder im Seminar, dann zur Sprache kommen, dann ist mir das immer besonders wichtig. Das liegt mir sehr am Herzen. Und da ist gerade oft bei Trennungen, ist natürlich bei erwachsenen Menschen dann ganz viel Verletzung und ganz viel Wut. Und da muss ich oft mit Frauen wie auch Männern dann ein bisschen ins Gericht gehen, weil wenn ich meinen Mann oder meine Frau nicht achte und sage, Mensch, die ist ganz blöd und die hat jetzt einen neuen oder er hat einen neuen und so weiter und sie verurteile, dann ist es für die Kinder ganz schlecht. Das heißt, sie müssen sich auf eine Seite schlagen, sie müssen vielleicht auch verurteilen. Und da biete ich immer drum, sage, es gab doch eine Zeit, wo es gut funktioniert hat. Denk mal an diese Zeit und sag, weißt du, da kommt so ein systemischer Satz. Was für heute ist, dafür bin ich dir sehr böse für dies oder jenes. Aber es gab eine Zeit, da ist alles gut gelaufen. Und da ist was Tolles draus entstanden, unsere Kinder. Und du bist für unsere Kinder immer die beste Mama oder der beste Papa. Und das ist so wichtig. Das sind ganz, die klingen jetzt ganz einfach, die Sätze. Das können manche Menschen nicht aussprechen. Und das ist für die Kinder so wertvoll, so wichtig, dass das gewürdigt wird, dass das, aus dem sie kommen, ehemals in Ordnung war und kein Schlachtfeld, kein Rosenkrieg. Weil was sollen die Kinder, wie sollen die denn Beziehungen leben dann? Aber da kommen jetzt, da steigen wir zu tief ein. Aber es ist mir wichtig immer, dass Kinder da auf die Spur im Sinne eines Vorbildes. Und Vorbild kann man auch sein, wenn was nicht so gut läuft. Ja. Die Mama muss jetzt weinen oder Papa muss jetzt weinen, weil es traurig ist. Die Mama ist jetzt weg oder Papa ist jetzt weg. Und auch wenn ich erwachsen bin, ich muss jetzt mal weinen. Tut mir leid. Ja. Als mein Vater verstorben ist, fand ich, weiß ich noch, vor 6, 7 Jahren, es war so berührend, da war unser Jasper, der Jüngere, mit dabei. Der Große, das hat irgendwie nicht funktioniert, weiß gar nicht, warum er nicht dabei war, egal. Und dann hat er mich betrachtet und ich war einfach gefasst, weil ich habe meinen Vater auch dann im Hospiz, da habe ich schon mit ihm alleine geweint und bei der Erdung war ich dann relativ gefasst. Und da hat er total, hat er, unser Junge geweint und dann hat er zu meiner Frau, zur Mama gesagt, warum weint denn der Papa nicht? Und da hat sie mir das so erzählt und dann habe ich, also kurz genannt, und dann dachte ich mir, ja, eigentlich richtig. Und da sind mir auch die Tränen gekommen und dann konnte er das Weinen aufhören. Dann hat er plötzlich so zum Spielplatz gegangen und ist woanders hin und war dann ganz fröhlich. Das heißt, Kinder passen da auf. Kinder gehen, erledigen Dinge für uns Erwachsene. Und das ist so ganz wichtig. Die treten für uns ein. Und wenn das in die falsche Richtung läuft, dann gehen sie ganz besonders stark in eine falsche Richtung.
Ja, und dafür muss man sehr aufmerksam sein, ne? Wenn man gerade
Genau.
so mit selber in der Wut ist, im Ärger, irgendwas zu verarbeiten
Ja.
und man hat das Bewusstsein gerade gar nicht, dass da jemand anders noch ist,
Ja.
dem ich vielleicht gerade auch Aufmerksamkeit schenken muss oder der gerade mit einer Situation genauso wenig umgehen kann oder noch weniger umgehen kann. Also ich finde, das ist schon eine ganz schöne Verantwortung, die da zu tragen ist. Ja.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aber das mag ich an der Stelle nochmal betonen, weil jeder Mensch, jeder erwachsene Mensch ist nur für sich verantwortlich. Nur für sich. Und auch nicht für das Glück des Partners. Ich kann meinen Partner nicht glücklich machen. Mit einer großen Ausnahme, für die Kinder bin ich voll verantwortlich. Und wenn ich die Entscheidung getroffen habe, ich setze Kinder in die Welt, dann muss ich mich bei dem Punkt am Riemen reißen. Und sagen, okay, das ist meine Pflicht. Also bis zum 18. Lebensjahr muss ich das einigermaßen unfallfrei durchkriegen. Und dann gibt es Höhen und Tiefen. Es gibt Zeiten, wo es kein Geld es gibt oder weniger Geld oder ich bin im Beruf unzufrieden. Dann mache ich es halt zum Thema. Was ist denn dabei, wenn ich als Mann sagen würde, du, ich bin jetzt gerade in der Firma, da gefällt es mir gar nicht, da gibt es einfach so viel Stress und ich muss, glaube ich, daraus lernen, dass ich eine andere Firma, dass ich zu einer anderen Firma wechseln muss. Mir geht es momentan nicht gut, aber ich werde es tun. Wow, was lernen da die Kinder? Der Papa, der hat jetzt einen Fehler gemacht, aber der büxt den Fehler aus. Ist doch super. Also ich muss ja nicht, ich muss keine Fassade aufrechthalten. Ich muss nicht das tollste Leben leben nach außen hin und innen bröckelt. Das ist überhaupt nicht die Idee. Das, wie du vorhin sagtest, Doris, das merken Kinder. Kinder kann man nicht veräppeln. Ja, das merken die sofort. Wenn es Mutter, Vater nicht gut geht, das riechen die auf Kilometer Entfernung. Da haben sie ganz seismografische Sinnesorgane. Und die Ehrlichkeit, die Klarheit ist so wichtig. Ja, auch wie
Ja,
wir.
und sie mit einbeziehen, ne? Immer
Genau.
kindgerecht, würde ich sagen, weil man muss auch immer schauen, wie alt ist das Kind, wie reif ist das Kind. Aber ich
Genau.
finde, sie nicht außen vor lassen, weil sie sind ja genauso beteiligt und sie sind genauso betroffen.
Genau.
Und wenn ich was vorlebe, das spüren sie ja auch, wenn ich sage, alles Sonnenschein, mir geht's ja so gut. Ne? Und eigentlich ist genau gegenteilig gerade die Situation. Also das ist, ja, ich glaube, authentisch sein ist da das richtige Wort, oder?
Genau. Ja, genau. Und letztendlich müssen wir ja auch den Kindern bis zu einem gewissen Alter die Verantwortung abnehmen. Das ist ja heute auch so eine seltsame Erziehungsidee, dass ich dann einen Fünfjährigen vielleicht frage, wo er in Urlaub hin möchte, oder das kann ein Fünfjähriger nicht entscheiden. Also, was ist das für eine seltsame Form von Liebe, wenn ein Fünfjähriger entscheiden soll? Natürlich wird er irgendwas sagen, aber das machen doch die Eltern für ihn. Das kann ich ihn mit 12, 13, 14 fragen, aber doch nicht mit 5. Ja. Ja. Und ich frage auch,
Überfordert ja total.
ja, völlig Überforderung. Ja. Oder, also gibt es ja auch die Idee, willst du was trinken? Nee, ich will nichts trinken. Kein Kind will was trinken, was hat was anderes vor. Also frage ich halt letztendlich, willst du Apfelsaft oder Wasser? Ja, dann wird er schon was sagen, ja. Also da muss ich schon ein bisschen, das ist meine Verantwortung, ja. Aber also da muss ich auch sagen, da hält mich meine Frau immer zurück, weil wenn man ab und zu mal, was selten bei uns vorkommt, in so einem Fastfood-Restaurant ist und erlebt dann Familien am Nebentisch, wie auch Eltern miteinander sprechen und die Kinder das mitbekommen. Da möchte ich am liebsten über den Tisch gehen und sagen: Wissen Sie, was Sie gerade gemacht haben? Wie Sie sich ausdrücken und wie Sie Ihr Kind behandeln? Das ist unglaublich. Also wenn die Basics, da fehlt es an der Basis. Und das ist das, da muss jeder sich, würde ja die eigene Nase fassen. Und wie formuliere ich etwas? Wie fordere ich Kinder? Wie gehe ich mit denen um? Aber jetzt weit ein bisschen aus. Jetzt. Aber Kinder sind mir einfach am Herzen, weil das ist die Zukunft. Daraus entstehen entweder die Probleme oder wir haben sie eben nicht. Und wenn ich weiß, wie ich das Leben für mich manage, Leben ist Erwartungsmanagement, und wenn das von der Basis an gut gepflegt und gezeigt und vorbildlich gelebt wurde, nicht perfekt, auf keinen Fall perfekt, aber vorbildlich, dann haben die Kinder eine gute Chance. Und das Wichtige.
Ja, aber da waren so viele Botschaften drin. Sehr schön.
Ja,
Also
wenn
wer sich da
ich.
jetzt von dir so angesprochen fühlt, aber ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir quatschen, ich muss mich da echt bremsen. Was bietest du alles an? Erzähl mal, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Was
Ja.
bietest du an? Oder wer sollte vielleicht lieber nicht mit dir in Kontakt treten?
Naja, also ja, also wichtig ist immer, das ist ja so ein therapeutisches Grundgesetz, dass man gemeinsam entscheidet, ob man zusammenpasst, wenn man arbeitet. Es gibt bei mir schon lange keine Einzelsitzung mehr in dem Sinne, weil ich als Systemiker natürlich immer Dinge in der Gruppe viel besser lösen kann als im Einzelfall. Und ich weiß, die meisten Menschen sagen immer, ach nee, ich will keine Gruppe, und dann muss ich mich da outen und dann erfahre ich so viel Schlimmes von anderen. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Ich bin in meinen Seminaren nach 1, 2 Stunden ist man da so froh, dass man in der Gruppe ist und hat so viel Spaß mit den anderen. Systemisch gesehen im Übrigen hat die Gruppe, also die Menschen, auch die Qualitäten des Mütterlichen. Ja, das ist immer ganz spannend. Also Menschen, die sich so ganz gegen die Gruppe wenden, das hat doch immer was Mütterliches oder mit dem Weiblichen zu tun. Also was man mit mir machen kann, der einfachste Einstieg, weil kostenfrei, ist immer eine Sonntagsmatinee. Die ist so alle 3 bis 4 Wochen am Sonntag von 11 bis 12. Und da gibt es verschiedene Themen, die man sich anschauen kann. Und da muss man einfach zuhören, muss man jetzt auch gar nichts sagen oder sich einbringen, das ist kein Seminar, sondern da werden von mir Themen angesprochen, wie sie lösbar sind. Und vor allen Dingen merkt jeder dann, wie man sie erfühlen kann. Da geht es nicht um Klugscheißerei, dass ich sage, mach dies, A, B, C, und dann kauf am besten den Kurs von mir, sondern es geht wirklich, das ist so ein fast wie so eine Gesamttrance. Also wir steigen ein in ein Thema und dann erzähle ich einfach drüber. Und dann entdecke ich, dass Menschen die Augen schließen und sagen, boah, oh ja, da gehe ich jetzt mit dem Rhythmus, das tut mir gut. Ach ja, das ist ja, eigentlich stimmt es ja so auch. Und es fühlt sich viel besser an, habe ich gar noch gesehen. Also so ist die Sonntagsmatinée. Und daraus kann man dann immer entscheiden, was man dann machen möchte. Ich biete gar nicht so viel an. Das hat sich auch, ich war extrem engagiert, halt wie ich so bin, wenn ich was loslege, dann bis zu Corona. Und da ist dann natürlich der Seminarbereich, weil ich alles live gemacht habe, vollkommen eingebrochen und habe das dann meine Mitarbeiter, die ich hatte, dann freigestellt, bis sie was Neues hatten und habe das große Büro aufgelöst und habe jetzt natürlich seither das Glück, dass ich ja immer wieder schöne neue Formate mache, wie das Drehbuchcoaching auch, die sehr effizient sind und die werden dann aber ja so übers Jahr hin wieder angeboten. Da muss man ein bisschen auf die Homepage gucken, aber das, wie gesagt, wenn man den Einstieg hat, die Sonntagsmatinee oder ganz viel auch auf meinem YouTube-Kanal unter Uwe Pettenberg gibt es laufend neue Videos, auch ganz kurze, so 10 Minuten, die immer wieder verschiedene Themen des Menschlichen, der Probleme und so weiter ansprechen. Und da glaube ich, kann man schon ein bisschen so mit reinfühlen, ob das Freude macht, mit mir zu arbeiten. Ja. Und wenn jemand das macht, also mir macht es sehr viel Spaß. Wie gesagt, ich habe das Glück, dass ich das sozusagen mir schön einteilen kann. Im Sommer mache ich ein bisschen weniger, da bin ich eher draußen unterwegs mit der Familie und mit mir auch. Und im Winter gibt es ein bisschen mehr immer, so der Unterschied. Also ich gestalte mir mein Leben schon auch so, ja, wie ich es auch vorbildlich für meine Teilnehmer haben möchte. Ja.
Ja. Spricht mich sehr an, was du da gerade so sagst. Ich finde das schön, weißt du, diese Sonntagsmatinee, das hat ja ein bisschen sowas vom Wort zum Sonntag, was man von früher kennt, aber wo man einfach mal, weißt du, ich kenne das selber so, ich bin manchmal wie so auf, da ist irgendwas, was ich nicht greifen kann. Und manchmal kriege ich dann genau in solchen Sachen dieses Gefühl oder die Antwort oder ich weiß nicht was. Ich finde, das sind immer wie so kleine Geschenke, ne? Und wenn da noch so diese Gruppenenergie ist, da ist ja auch jeder so mit seiner Energie noch drin. Ich finde, da steckt immer unglaublich viel Potenzial auch drin.
Und was ich da eben nicht möchte, das geht mir so gegen den Strich, wenn gerade in der jetzigen Zeit immer so viele Menschen dann freie Webinare verkaufen und das dann ab der Hälfte so eine Dauerverkaufsshow ist. Also das, da bin ich, da, ja, ist gar nicht meins. Also ich werde das eine oder andere Mal über ein Produkt was sagen, was es gibt, aber das ist dann vielleicht 10 Sekunden oder 20 Sekunden am Schluss. Das mag sein, aber währenddessen geht es nur um dieses Thema und da möchte ich wirklich geben. Mein Credo ist, Frieden beginnt zu Hause, Frieden beginnt in dir. Das ist meine Überschrift. Und bei dem Drehbuchcoaching ist es so, dass da das Credo ist, ich komme natürlich aus dem Marketing und deswegen muss ich das immer benennen mit Sublines, woher kommst du, wohin gehst du? Ja, also auf der einen Seite ist es der Frieden, den ich in mir finden muss, auf der anderen Seite auch die Selbstverantwortung zu gucken, was war früher, was ist heute und was kann ich in Zukunft verändern. Und das unterstelle ich mal, dass man sein Leben wirklich managen und verändern kann, auch bei Schicksalsschlägen, selbst auch bei Krankheit. Es gibt sozialsystemisch, gibt es auch immer wieder Matineen dazu, zu bestimmten Themen. Wirklich Hintergründe, wo ich sage, okay, ich habe die Krankheit verstanden, ich kenne die Symptome. Und das stimmt mit meinem Lebensweg bisher überein, aber das kann ich jetzt ändern. Also ich muss jetzt nicht mehr so weitermachen. Und da ist ja gern genommen Thema Laktoseintoleranz oder Schilddrüse, Darm-Magen-Themen. Da kann ich ganz viel dazu sagen. Da gibt es auch in YouTube, wie gesagt, ganz viel. Und das ist total spannend, wo die Leute mir dann schreiben, boah, das ist echt krass. Das habe ich jetzt 20 Jahre gemacht und das stimmt. Was du da sagst, das stimmt eins zu eins. Das werde ich jetzt ändern. Und das freut mich natürlich. Und das ist immer schön, wenn ich viele E-Mails bekomme. Das bestätigt mir natürlich auch, dass da eine Wirkung erfolgt. Und das ist schon schön. Ich sage immer, unter eins darf Geld mit dem Glück anderer Menschen verdienen. Das finde ich schon toll. Also, das ist ein großes Geschenk. Ja.
Ja, das ist wirklich ein Geschenk.
Ja.
Und ich finde, solche Geschenke darf man auch teilen. Und ich finde das schön, dass du das machst. Ja.
Danke.
Ah.
Ja. Magst du ja auch. Das ist ja auch dein Ansinnen. Ja, das ist schon. Das braucht Menschen wie uns und wir haben ja auch viele Coaches auch ausgebildet, viele Therapeuten und das sind wir, das sage ich immer zum Abschluss, bei dem Abschlussfest auch, wir sind schon auch Friedensbotschafter. Ja, also das weiß man systemisch übrigens auch, ist ja ganz viel nachgewiesen über die Epigenetik, dass wir über 3 Generationen mindestens meist mehr eben diese Dinge vererben, was keine Erbschaft ist, sondern wir erwerben das natürlich. Aber systemisch gesehen, und das finde ich spannend, wenn in der Familie etwas passiert, ein größerer oder kleinerer Schicksalsschlag, dann werden im Durchschnitt bis zu 132 Menschen davon berührt. Also das heißt, uns ist jetzt was widerfahren, wir sprechen drüber, dann hat sie da jemand anders mitgehört und dann ist die Verkäuferin wieder, als stellen Sie mal vor, was den Müllers passiert ist und so weiter, und dann geht es so weiter. Im negativen Sinn natürlich auch, wie im positiven, aber wenn ich was für mich tue und ich berühre 132 Menschen, wie toll ist das denn? Ja, da geht eine Welle durch die Familie, eine Welle durch die Chronik. Und wie du es am Anfang so schön gesagt hast, ich kann es dann plötzlich heilen. Ich kann den Ring zu Ende schmieden und sagen, all das, was in meiner Familie passiert ist, muss ich nicht weitertragen. Ich erlöse mich und damit den ganzen Familienkomplex. Auch euch zu Ehren, liebe Mama und liebe Papa. Ihr habt es super gemacht, aber jetzt mache ich es anders. Wie schön ist das denn?
Ja, auch das ist ein Geschenk, ne? Weil
Ja,
vielleicht die
ja.
Zeit erstmal dazu da sein musste. Meine
Ja.
Vorgänger konnten das nicht und ich kann
Genau.
das jetzt. Und das ist ja auch
Ja.
wie eine Ehre. Auch wenn es erstmal eine Bürde war, ist es nachher eine
Genau.
Ehre.
Ja. Und es
Ja.
ist ein Privileg, dass wir uns so um unser Leben kümmern dürfen. Also man muss gar nicht so weit zurückgehen, weil man muss nur aktuell in die Welt gucken, wie viel Leid es da gibt. Dass wir über das alles diskutieren dürfen und sagen, Mensch, ich habe die Chance, mein Leben wirklich zu gestalten. Ja, ich kann mit meinen Kindern was machen, ich kann mit meinem Partner was machen, ich kann was verändern. Ich habe die Freiheit. Ich kann in der Sekunde, jetzt wo du zuschaust, ich spreche jetzt meine Zuschauer an, kannst du sofort was ändern. Stell dir mal vor, wie geil ist das denn? Du kannst sofort, wenn du aus dem Haus gehst, nicht mehr links rumgehen, sondern rechts rumgehen und kannst damit eine neue Perspektive haben. Du kannst dir sofort ein Buch kaufen, du kannst sofort ein Video anschauen, du kannst sofort irgendwas runterladen. Du kannst jetzt dein Leben verändern. Was ist das für ein Privileg? Und das finde ich, das sollte, das ist, also ich sage, das ist auch, das ist eine Gnade, aber auch eine Pflicht, dann auch sein Leben was zu machen. Und eben nicht, wie du eingangs sagst, Doris, nur ja, ist halt Schicksal, ich kann es nicht ändern. Schicksal ist übrigens ein niederdeutsches Wort und heißt zum Heil geschickt. Ja? Das ist ein Missverständnis. Das ist nicht schicksalhaft, dass ich sagen muss, ach, leider, leider kann ich, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Nee, nee. Schicksal zum Heil gesandt. Es ist meine Aufgabe, mein Leben bewusst zu leben.
Ja, und vielleicht ist es auch so deine Aufgabe, so kleine Hinweise zu geben und einfach nochmal hinzuschauen.
Ja,
Ja.
genau.
Ja, danke, lieber Uwe. Da war ganz, ganz viel enthalten. Und ja, ich lade
Danke dir.
einfach zu ein. Jeder, der mag, dich kennenlernen möchte, auf der Homepage hast du stehen, wann deine Sonntagsmatinee ist und dich da einfach
Genau.
mal kennenzulernen und einfach mal zu lauschen, weil mehr ist es ja nicht, ne?
Nee, genau. Am besten sicherst du im Newsletter eintragen, das können wir hier verlinken, ja. Und dann bekommt man automatisch immer die Daten letztendlich für die Matinee. Weil das ist ein bisschen unregelmäßig, manchmal 3 Wochen, 4 Wochen, je nachdem, wie bei uns so die Planung ist und wie die Sonntage verplant sind. Da richte ich mich natürlich auch danach.
Ja, wundervoll. Ich danke dir.
Ich danke dir, ganz lieben Dank für die Einladung und ganz liebe Grüße an all die, die uns jetzt sehen, an dich da draußen auch, ja.
Ja, also bleibt neugierig, seid neugierig und statt rechts geht ihr vielleicht einfach mal links. Probiert's aus. Alles
Danke.
klar. Ich wünsche euch was. Viel Spaß und dir auch. Alles Liebe.
Ja, auch Doris, danke dir. Tschüss.
Tschüss.